Hooday, here is the German Jungle, the fan talk, the Cincinnati Bengals fans, Germany.
And now he fires downfield to Jamar Chase, he's got it!
Wow!
And takes it all the way for a Bengals touchdown, 70 yards from Burrow to Chase!
Hooday, hooday, they're gonna beat the Bengals, hooday, 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 they're gonna beat the Bengals, oh!
Und da sind wir wieder. Willkommen zurück im German Jungle. Ich bin Steven und der Draft ist gelaufen, der ist Geschichte, die Class ist jetzt fast komplett. Und wir schauen uns nun mal diejenigen an, die wir hier jetzt neu im Team haben, die wir frisch gedraftet haben bis Wochenende. Andrea, du hilfst mir da dabei. Willkommen. Dankeschön.
Gerne, gerne.
Du warst jetzt bei unserem kurzen Recap der ersten Runde nicht mit dabei. Wie war denn der Draft für dich?
Also, ich fand es fast ein bisschen schade, Thomas hat es gar nicht erwähnt, aber wir haben ja die Nacht zusammen eigentlich verbracht. Also, ich habe den Draft zusammen mit Thomas über Discord geschaut.
Too much info.
Stimmt. So sollte ich das vielleicht nicht formulieren.
Nicht hier.
Nicht hier, genau. Nein, ja, also ich habe mit ihm über all das wilde Zeugs dann mich ausgetauscht und wir waren ungefähr genauso schockiert wie du beim Jahmyr Gibbs-Pick und ich habe mir auch ein bisschen den Kopf gekratzt bei den Texans, aber ansonsten...
Ich war beim Gibbs-Pick eigentlich echt froh. Ich war erleichtert. Ich habe echt ein bisschen Schiss bekommen, dass wir den holen. Ist zwar ein guter Spieler, aber ein Running Back in der ersten hätte ich einfach nicht gewollt.
Aber weißt du, was das Spannende an dem Gibbs-Pick ist? Es gibt jetzt echt einige Insider, die sagen, wenn Gibbs an 12 nicht ging, dann wäre er spätestens irgendwie an 16 oder so zu den Eagles gegangen.
Kann ich mir schon vorstellen, ja. Und Coaches und Scouts haben immer so ein bisschen andere Ansichten.
Ja, und das merkt man dann an so einem Pick.
Genau. Ja, ich meine, der Scout sieht halt, okay, was hat der Spieler denn für Anlagen, was kann er denn machen, was hat er produziert, was könnte er denn in der Zukunft produzieren? Und ein Coach denkt sich, was kann ich mit dem Spieler anstellen? Und wie verteidigt den Gegner oder blockt den Gegner? Ja, da sind also, jetzt will ich jetzt nicht sagen Interessenkonflikte, aber ja, man sieht es halt aus anderen Winkeln.
Das ist ja dann eigentlich eine gute Überleitung, wenn wir über unseren ersten Runden-Pick sprechen, weil da gab es ja dann schon die Diskussion, ob man nicht eher in die Thailand gegangen wäre, beziehungsweise ich habe so mitbekommen, dass viele ein bisschen enttäuscht waren, dass man nicht Michael Mayer genommen hat, das Hometown-Kid, der irgendwie unbedingt für die Bengals spielen wollte. Aber ich glaube, dass man mit Murphy einfach den Spieler genommen hat, bei dem man eher das Potenzial sieht, wirklich, dass etwas Großes aus ihm werden könnte. Bei Mayer ist zwar ein solider Tyrant, aber ich glaube, er wird halt nie mehr als das werden. Auch wenn ich jetzt nie Tape geschaut habe oder so, aber das ist ja so das, was man ein bisschen gehört hat. Und für mich war es dann am Ende nicht mehr überraschend, weil ich bin irgendwie schon davon ausgegangen, dass es eher Defense wird, zumindest an 28.
Ja. Nee, die Titans sind, glaube ich, insgesamt ein bisschen Opfer des Angebots geworden, eben dass die Titan-Klasse so tief ist und jedes Team sich dachte, ich kann ja später noch immer noch einen gescheiten Titan bekommen. So sind die dann alle so ein bisschen nach unten gerutscht. Und Meyer war bei den Teams anscheinend nicht so hoch auf dem Board, wie viele das gedacht haben. Ich glaube, Sam LaPorta ging ja auch direkt vorher. Das war ja Anfang der zweiten dann. Teams sehen zwar, ja, okay, mit Meyer machst du nichts falsch, aber er bringt jetzt auch nicht unbedingt was Besonderes ins Team. Und die Raiders hatten da aber Need. Ich glaube, der Meyer erfüllte das da ganz gut, passt da auch eigentlich gut ins Team. Wäre in der zweiten zu uns gefallen, wäre garantiert ein Thema gewesen. Hat aber nicht sollen sein. Und ein bisschen vorwegzugreifen, hat später jetzt auch nicht unbedingt sein sollen. Ja. Ich habe jetzt rausgehört mit Miles Murphy, aber in der ersten bist du soweit zufrieden.
Es hat ein Defense-Spieler und das ist einfach, also da muss ich ganz ehrlich sagen, bei der Defense kann ich noch weniger sagen, was ich irgendwie von dem Spiel erhalten soll. Offense kann ich mir mittlerweile, traue ich mir zu, ein paar Einschätzungen zu treffen, aber da ich halt das Spiel selber nie gespielt habe, ist Defense für mich immer noch so ziemlich abstruses Konstrukt einfach. Und
ja, ist halt,
wenn mir dann jemand erzählt, der ist grundsolide und der macht, was er tut und der hat viele also so das Grund, den Grundtenor, den man so hört, er hat jetzt nicht ultra viele Plus-Plus-Plays, aber er hat halt irgendwie 80% Plus-Plays und kein Minus-Play oder kein schlechtes Play. In dem Sinne, dann klingt das für mich nach einem soliden Pick und mehr kann ich dann da auch nicht zu sagen. So ehrlich muss ich dann schon sein.
Ist halt One-Punch-Man. Also der ist ja Linkshänder und wenn du mal ein bisschen Tape von ihm anschaust, dieser einhändige, linksarmige Bullrush, den er da hat, das ist so sein Markenzeichen. Ich habe es bei der letzten Folge schon erwähnt, ich werde es jetzt nicht zu Tode diskutieren. Ja, muss noch lernen, aber die Athletik ist einfach off the charts, was auch ein Thema, ja, bei uns generell ein Thema wieder in diesem Draft war, Athletik. Ja, die hat Murphy auf jeden Fall. Ja, Stichwort Athletik, können wir eigentlich direkt das in die zweite Runde führen, wenn du nicht noch was zur ersten sagen willst. Ja, weil da sind wir wieder auf der Defense-Seite geblieben und haben DJ Turner geholt, Cornerback. Und ja, ich habe einfach kommentiert mit Speed. Das war der schnellste Mann im Draft. Was sagst du? Wenn nicht unbedingt zum Spieler, dann zur Position. Hättest du lieber vielleicht jemand anders gesehen, der noch verfügbar gewesen ist?
Also eigentlich ärgere ich mich, dass ich in meinem Mock-Draft nicht in der zweiten Runde einen Cornerback genommen habe, weil irgendwie war das mir so klar die ganze Zeit, dass zweite Runde, das hat sich einfach nach dem Cornerback-Pick angefühlt. Ich weiß nicht wieso, wahrscheinlich weil sie es letztes Jahr auch schon gemacht haben, aber bei meinem Mockdraft habe ich ja den Corner schon in der ersten Runde, darum ging es deshalb vielleicht nicht auf. Also spätestens als wir Murphy genommen haben in der ersten Runde, musstest du wie hoffen, okay, vielleicht fällt ein Tyrant in der zweiten Runde. Diese Diskussion war dann ziemlich schnell beendet und dann war es mir klar, dass es ein Corner wird. Und mit DJ Turner, das ist so ein Spieler gewesen, den haben manche auch schon frühe zweite Runde, Ende erste, habe ich den auch schon gesehen. Ist halt einfach ultra schnell, ist jetzt nicht der Größte, aber er spielt sehr gut den Mann, glaube ich zumindest gelesen zu haben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das gerade in einer NFL, wo die Receiver immer mehr überhand nehmen, dass es halt eine Qualität ist von einem Cornerback, die du als Defensive Coordinator sehr schätzt, wenn du vor allem darauf reagieren kannst, wie gut dein Gegenüber oder was dein Gegenüber macht.
Was ich an ihm mag, ist, er hittet gerne. Also er ist schnell, er hittet gerne, er tackelt gerne. Das siehst du an in seinem Spiel. Finde ich ein richtig schöner Pick. Also mich hat's sehr gefreut, dass wir den bekommen haben. Und ich habe mal auch schon früher gesehen.
Als Ausblick, ich meine, jetzt hast du Chido noch ein Jahr, vielleicht resignt er, aber die Bengals geben eigentlich kaum dritte Verträge raus. Und dann hast du mit Cam Taylor-Britt und ihm zwei junge Corner, und auf die du aber trotzdem vertrauen kannst, würde ich sagen.
Vor allem athletische Corner. Ich meine, Taylor-Britt ist ja auch so ein athletischer Freak. Aber wenn wir es vorhin eben von den Titans hatten und so wegen Meyer, diese ganze Bewertung der Spieler, also wo die dann letztendlich enden, war in diesem Draft so unvorhersehbar, weil zum Beispiel auch ein Brandon Strange der Tight End war, der direkt nach unserem Pick gegangen ist. Also das war, den hatte auch nicht unbedingt jeder vor Meyer auf dem Board. Und ja,
ich meine, wenn wir in diese Richtung gehen, denken, das Prime-Beispiel dazu ist Adebawore, der D-Liner. Meine, jeder Journalist hat den irgendwo in der zweiten Runde. Und jetzt ging er irgendwie Runde 6 dann am Ende.
Ja, genau.
Also,
da habe ich auch gedacht, irgendjemand wird auf die Upside würfeln, auf die Athletik, weil die einfach so gut ist. Und ich meine, er hat ja auch produziert. Also ist jetzt nicht so, als wäre er gar nicht aufgetaucht. Aber dass er so fällt, ja, habe ich auch nicht kommen sehen. Überhaupt nicht. Hat mich sehr überrascht.
Aber es zeigt einfach, dass die NFL zum Teil doch ganz anders diese Spieler irgendwo aufnimmt und bewertet und zum Teil nach völlig anderen Gesichtspunkten irgendwie aufnimmt.
Ein Ranking der Spieler ist eigentlich ohnehin, ich meine, ich verstehe, wieso man es macht, einfach damit man einen Überblick hat, wie ist in etwa die grobe Aufteilung des Spielers, also von gut nach schlecht. Absolut nichts Falsches dran, aber diese Liste wird ja für jedes Team anders ausschauen, weil jedes Team andere Schwerpunkte hat andere Systeme, hat andere Colleges, die bevorzugen, siehe die Eagles, die quasi die gesamte Georgia-Defense gedraftet hat. Aber ich hat seine Vorteile. Ich meine, wenn das System ähnlich ist, dann kennen sich die Spieler auch, die kennen das System, die können direkt einsteigen. Aber ja, was ich sagen will, diese Listen, das ist eigentlich für jedes Team ein eigenes machen. Eine eigene Liste.
Ja, diese Big Boards, die helfen dann einfach, um so ein bisschen so ein NFL-Draft-Room zu simulieren. Dann kannst du diskutieren, okay, wenn wir an Punkt B kommen und uns zwischen Spieler 25 und 26 entscheiden müssen, wieso haben wir den über dem? Und dann fließen halt verschiedene Faktoren mit ein, Positional Value, wie passt er in unser Team, suchen wir eher den Athleten, müssen wir explosiver werden, müssen wir schneller werden, brauchen wir eher jemand, der gut tackeln kann, und dann aufgrund von diesen Sachen erstellt dann jedes Team sein ganz eigenes Board.
Ja. In der dritten Runde dann, ich habe ein paar Mal geflucht, muss ich sagen. Sind ein paar Spieler gegangen, die ich sehr gern bei uns gesehen hätte. Ich meine, Garrett Williams war dann zum Beispiel vom Board runter, aber ich mochte Mapu. Beispielsweise auch, wenn Linebacker bei uns nicht in Frage gekommen wäre. Und wir haben ja dann einen kurzen Trade eingeleitet mit den Chiefs. Wir sind drei Plätze runter. Drei Plätze runter. Also sind unsere Darnell Washington-Rufe quasi verschallt. Die sind dann zwischenzeitlich von Steelers gepickt worden, ausgerechnet, und wir haben dann an 95 Jordan Battle gezogen.
Genau, da muss man ja sagen, da war plötzlich kurz die Hölle los. Da haben alle das Gefühl gehabt, oh, jetzt haben wir irgendwie Darnell Washington verzockt und die Steelers und in den Steelers geschenkt. Ich glaube, Washington war nie ein Thema bei den Bengals.
Ja, ich habe, als wir in der zweiten Runde ihn nicht gezogen haben, und dann war ich auch schon so, okay, irgendwas. Das mit Medicals, das kam ja immer wieder mal auf, und das ist ja dann beim Draft auch nochmal bestätigt worden, dass das tatsächlich ein Riesenthema war. Anscheinend, wir hatten ihn gar nicht mehr auf dem Board, also wir müssen da wirklich Bedenken gehabt haben mit ihm.
Also der ist ja vielleicht noch, der ist ja auch aus irgendeinem Grund gefallen, der hatte irgendwie Knie.
Ja, wenn ich es richtig verstanden habe, ist da irgendwie ein Stück Knorpel weg. Kann jetzt komplett, vielleicht bringe ich es auch durcheinander. Ich will es jetzt, also, es war auf jeden Fall nichts Einfaches. Aber da lese ich lieber nochmal nach, bevor ich da was, mich noch weiter aus dem Fenster lehne. Genau. Aber wir haben jetzt auch mal genug über den Steelers-Pick geredet. Ja, komm, genau. Lass uns mal über unseren reden. Jordan Battle, Safety, ausgerechnet Safety aus Alabama. Die Position, wo ich eigentlich dachte, ey, wenn wir auf irgendeiner Position niemanden draften, dann auf Safety. Und jetzt in der dritten Runde. Ich habe mich anfangs gewundert, und dann habe ich mir Battle nochmal angeguckt, dann habe ich es ein bisschen verstanden. Wie sieht es denn bei dir aus?
Ich habe mich nicht ob des Spielers gewundert, weil wenn man seine Charakterzüge und seine Traits so ein bisschen durchliest, dann ist das ein Bengals-Spieler Arsch auf Eimer, seit Zach Taylor da ist. Jahrelang Captain, Starter, ein Leader, hat irgendwie 4 Jahre lang gespielt, macht kaum Fehler, High Character, also all die Sachen, die die Bengals seit Jahren predigen. Ich habe hier wirklich felsenfest mit einem Offense-Pick gerechnet. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass man der Defense die ganzen beiden ersten Tage schenkt und so eine hohe Priorisierung gibt. Ich hätte mir hier durchaus einen Receiver vorstellen können, vielleicht ein Running Back, vielleicht ein Tight End, Tackle vielleicht, gab es ja auch noch welche, die man vielleicht hätte nehmen können. Ich war einfach überrascht, dass wir eben, wie du sagst, Safety hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gesehen. Also ja. Wenn ich von 2 Positionen ausgegangen wäre, die wir nicht picken dieses Jahr, dann wären das wahrscheinlich Safety, Linebacker und Kicker gewesen. Okay, ja. Das waren jetzt 3.
Ja, also wenn ich jetzt einen Vergleich für Jordan Battle ziehen müsste, müsste ich eigentlich sagen, er ist sehr ähnlich einem Spieler, der uns jetzt in der Offseason verlassen hat. Und zwar Bell. Er erinnert einen doch recht stark dran, auch von der Persönlichkeit her, von der Einstellung. Er ist vielleicht ein bisschen mehr Allround-Safety als Box-Safety Bell es ist. Wobei Bell sein Spiel ja da auch ein bisschen geöffnet hat jetzt im Laufe seiner Karriere, aber bleiben wir mal bei Battle. Battle, jetzt nachdem ich mir mal seine gesamte Historie mal angeguckt habe, ist es eigentlich schon beeindruckend. Ich will jetzt, wie gesagt, nicht zu tief. Der war in einer der größten Highschools der USA, hat sich zum Starter hochgekämpft. Er ist zur, ja, kann man sagen, größten Uni im College Football gegangen mit Alabama, hat sich da zum Starter hochgekämpft. Er war Captain zusammen mit 2 anderen, die, ich glaube, Top 3 gegangen sind in diesem Draft. sagt halt alles viel aus. Und ja, jetzt haben wir, jetzt nicht der Speedster vom Herrn, aber auch trotzdem schnell. Ich glaube, ein 4-5 hat er oder 4-5-5. Wir haben jetzt echt ein sehr junges, starke Secondary hier, die wir uns aufgebaut haben. Werden wir jetzt auch brauchen, weil die Offense jetzt demnächst bezahlt werden muss.
2 Sachen dazu. Zum einen, wenn die Gerüchte stimmen, dann war Battle wirklich mit Abstand der bestverbliebene Spieler auf dem Bengalsboard an 92. Und das andere ist, es gibt hier einfach noch ein zusätzliches Puzzlestück für den Safety Room, für das Defensive Backfield. Du kannst vielleicht Hill ein bisschen mehr auf verschiedenen Positionen rotieren lassen, Nickel, Free Safety und so weiter. Und das mag ja Lou Anarumo sehr, dass er so wirklich flexibel ist mit seiner Defense. Und ich glaube, vielleicht haben wir oder den Konsens rum um die Bengals, dem einfach wie auch zu wenig Beachtung geschenkt. Ich meine, so all die Draft-Experten, die haben immer gesagt, ein Safety könnte eine Option sein für die Bengals, einfach weil sie 2 wichtige Starter verloren haben.
Bevor du da lang rennst, ich glaube, das war einfach auch eine ganze Menge Glück, weil Jordan Battle bei uns tatsächlich der Number One Safety auf dem Board war. Das ist so vom Coaches jetzt wohl auch bestätigt worden. Das war der Nummer 1 Safety bei uns und den konnten wir dann halt einfach nicht liegen lassen. Also gut möglich, dass es nicht eingeplant war.
Ja.
War ja auch nicht der letzte für die Secondary.
Und ich meine, wenn ihr unsere Mockdraft-Folge gehört habt, dann, das habe ich ja danach bei uns in den WhatsApp-Chat geschrieben, das ist dann halt die ähnliche Thematik, wie wir sie hatten. Irgendwann starte ich dieser Value an und du denkst dir, verdammt, ich kriege einen verdammt guten Spieler. Auch wenn ich die Position vielleicht nicht zwingend brauche, lieber nehme ich jetzt den Spieler, den ich so hoch habe und so wertschätze, anstatt 20 Picks tiefer zu gehen und dann irgendeinen Tyrant zu nehmen, nur dass ich einen Tyrant habe.
Genau. Okay, dann gehen wir mal in die 4., hätte ich gesagt. Oder hast du noch irgendwas zu Battle?
Nein.
Okay. In der vierten ist dann auch einer gegangen, mit dem wir schon häufiger mal in der zweiten geliebäugelt haben, mit Adetomi Adebawore zu den Colts. Ist auch so ein typischer Colts-Pick, muss man sagen. Sehe ich schon.
Und Roshan Johnson zu den Bears.
Es ist so schön, dass du da aufgesprungen bist, weil ich wollte jetzt einfach mal eine Sekunde warten, um zu schauen, ob du es von alleine sagst. Richtig, ja. Genau, da hätte wahnsinnig gut gepasst, aber ja, Bears muss man da gratulieren, guten Spieler bekommen. Aber wir haben uns ja dann letztendlich an 131 einen Wide Receiver aus Purdue geschnappt mit Charlie Jones, der seinen Pick sehr emotional aufgenommen hat. Also das war, da ist schon so ein bisschen Kloß hängen geblieben im Hals.
Das war echt cool. Echt cooles Video. Also ich mag diese Draft-Videos und die, du kannst ja von jedem Pick kannst du den Anruf hören und ach, keine Ahnung, ist einfach irgendwie wholesome, ja. Wholesome Content.
Ich mag den Pick aber auch für uns. Jetzt, ich freue mich natürlich auf Charlie Jones, aber jetzt mal so rein aus Fan betrachtet, wir kriegen da einen Receiver, ein bisschen kleineren, eigentlich ein Slot-Receiver, aber ich kann mir gut vorstellen, den kann man auch außen einsetzen. Der sollte die Flexibilität haben. Der ist für mich Pro-Ready. Purdue hat ja im Prinzip eine Pro-Offense. Der kennt die Routes. Der kann sie laufen. Klar, technisch musst du das alles noch ein bisschen verfeinern. Aber absolut solider Pick, der kann Day One helfen, der ist direkt quasi der Backup von Boyd und kann da schon ein paar Snaps sehen. Und die allerstärkste Sache finde ich, du hast damit eigentlich direkt einen Returner, Punt und Kickoff.
Ich mag den Pick auch sehr gerne. Ich mag mich an das Spiel von ihm gegen Syracuse erinnern und wie er einfach zwei, drei Mal Garrett Williams echt gebullet hat. Einfach weil er so ein Contested Catch Monster ist. Der hat die NCAA angeführt, was mit irgendwie 22 Contested Catches. Er hat bei Purdue vor allem außen gespielt. In der NFL projected man ihn eher innen. Er ist schon etwas älter, das muss man dazu sagen, aber für einen Tag 3 Receiver, Slot Receiver, spielt dir das wie nicht so unbedingt eine Rolle, weil er wird wahrscheinlich dann Boyd ersetzen, gehe ich jetzt mal davon aus. Und dann schaust du in 4 Jahre, wo er steht, wo er sich hinentwickeln konnte, und dann reden wir wieder über das Alter. Aber jetzt für die nächsten paar Jahre ist das echt kein Thema, aber das ist halt der Grund, wieso dann so ein Spieler nicht zweite, dritte Runde geht, sondern halt erst Ende vierte.
Genau.
Weil er halt schon 25 wird.
Ja, und wer jetzt schon sagt, oh geil, der neue Boyd, bleibt mal durch, gibt dem Junge Zeit. Ich erinnere liebend gern immer an Tyler Boyds Rookie-Season. Der Junge hat ein paar Jahre gebraucht, bis er angekommen ist. Gibt also ein Charlie auch ein bisschen Zeit. Das gilt für jeden Rookie. Aber gerade wenn wir halt irgendwie so Namen vergleichen, dann kommen da schnell immer falsche Erwartungen auf. Das ist nicht wie beim Fußball irgendwie ein Transfer von einem anderen Profiverein. Da rückt ein Jugendspieler nach und der braucht ein bisschen Zeit.
Ja, und wirklich das Wichtigste ist schon auch Simmons, unser Special Team Coach, war recht froh über die Returnability. Also da kann er, glaube ich, echt nochmal unser Spiel im Special Team ein bisschen verstärken mit seinen Fähigkeiten als Returner.
Ja, ich glaube, der hat da irgendwie so einen Begriff benutzt wie invokes the fear of God. das ist eine Beschreibung von
Jay Morrison vom The Athletic. Weil er immer gesagt hat, die Bengals brauchen einen Fear of God Returner. Und der hat ihn dann gefragt, ob Charlie Jones so einer ist.
Ja, genau. Ah, okay, komm. Mal ein bisschen nach vorne, gehen wir mal in die fünfte. Da sind wir jetzt ja schon mitten im Tag 3. Mhm. Und da, wo habe ich ihn denn hin? Da ist er, genau. In der fünften an 163 Chase Brown, ein Running Back aus Illinois, wieder mit einem emotionalen zur Kenntnisnahme des Draftpicks, wenn ich es mal so ausdrücken soll. Mhm. Also sehr, sehr rührend. Hat auch eine besondere Geschichte. Das ist ja der Zwilling, wenn ich mich richtig erinnere, ne? Mhm. Ja. Und der Bruder war, der ist ja auch gedraftet worden.
Der Zwillingsbruder ist auch von Illinois, aber Safety, aber ich weiß jetzt nicht, wo er gewählt wurde, ehrlich gesagt.
Ich müsste jetzt auch nachgucken. Ja, also war auf dem College ultra produktiv. Erinnert vom Laufstil her an Mixon. Heißt nicht, dass er Mixon ist. Der Laufstil ist ähnlich. Das heißt, er ist ein einfacher Ersatz für die O-Line, weil er eben gleich läuft. Also im gleichen Stil. Hat Speed, hat also wirklich Breakaway-Speed, finde ich. Das einzige Problem, was ich mit ihm selber habe, eigentlich habe ich zwei. Einmal, er hat halt schon einen Haufen Meilen auf dem Reifen. Der ist schon sehr, sehr viel gelaufen auf dem College. Und dann hat er jetzt im letzten Jahr hatte einige Fumbles gehabt. Ich habe mir die Fumbles nicht angeschaut, noch nicht. Deswegen mit dem Sternchen mal versehen. Es gibt Fumbles, wo der Ballträger wenig für kann, wenn es einfach mal blöd läuft. Aber wenn das wirklich einfach, wenn er den Ball nicht sicher trägt, da muss er dann auf jeden Fall dran arbeiten. Weil ja, Running Back ist nichts tödlicher, als wenn du Ball hergibst.
Bei Chase Brown weiß ich noch nicht so recht. Ich kann ihn nicht einordnen, weil irgendwie alles, was ich lese, ist so gegensätzlich. Die einen sagen, er ist ein guter Receiver. Im nächsten Bericht liest du wieder, er ist jetzt nicht sein Steckenpferd. Dann liest du, er hat viel blocken müssen. Dann liest du wieder, okay, da muss er sich für die NFL definitiv noch verbessern.
Das muss jeder Running Back, was das angeht. Ja, das auf dem College wird das quasi nicht gemacht. Du chippst da vielleicht mal ein, aber richtig blocken tut keiner.
Ich glaube, so der Grundkonsens ist schon, dass wenn man hier einen echt guten Spieler erwischt hat, der auch durchaus früher hätte gehen können. Ich mag es, dass sie einen explosiveren Back gewählt haben als Ergänzung zu Mixon, weil das einfach der Offense irgendwo gefehlt hat. Ansonsten bin ich ein bisschen überrascht, wenn ich den Bericht von Adrian durchlese. Da ist er vor allem ein Wide Zone Running Back und von dem sind wir ja eigentlich weggegangen letztes Jahr. Von diesem Run Game Ansatz. Ich bin gespannt. Ich glaube, wir werden eine Competition haben, da wird vielleicht auch noch ein UDFA hinzukommen und dann wird es eben im Camp eine Competition geben, wie sich dann das, wer spielt auf Third Down, wer ist vielleicht Change of Pace Back, wer macht die Goal-Line und dann wird sich das irgendwo ein bisschen einpendeln. Ich bin gespannt, was seine Rolle wird und was sie mit ihm vorhaben.
Ja, ich bin vor allem auch gespannt, ich meine, weil im Prinzip diese Rolle, die P-Ryan eingenommen hat, sehe ich gerade keinen, der das ausfüllen soll. Der nächste, der dran käme, wäre Williams, aber da hast du halt jetzt auch so wenig gesehen in den letzten Jahren.
Ja, wissen wir auch nicht, ob er das kann oder
Coaches
nicht.
Coaches haben Vertrauen in den, deswegen ist er noch da. Aber jetzt ist halt das Jahr, wo er es zeigen muss. Mhm. Okay. Ja, aber so viel zu Chase Brown.
Jetzt bin ich gespannt. Hast du geübt? Wie man den nächsten Namen ausspricht?
Also wir sind jetzt mal in der sechsten Runde. Fangen wir mal damit an. Dann habe ich jetzt nochmal die Zeit, das ganze so ein bisschen in meinem Kopf durchlaufen zu lassen. Wir haben nochmal einen Wide Receiver gepickt, diesmal aus der Ivy League, aus Princeton. Und zwar Andre Yuval. Okay, nein, habe ich
Yoshiwas.
Nicht. Yoshiwas, dankeschön. Ich habe es mir gestern gemerkt, aber Schlaf hat die Festplatte formatiert.
Ja. Passiert manchmal.
Ja, was sagst du dazu?
Das ist ja, dazu muss man sagen, das ist der einzige Name, der in meinem Mockdraft auftritt, den die Bengals tatsächlich auch gepickt haben. Einfach falsche Runde. Bei mir war es, glaube ich, Runde 5. Er ist ein Athlet. Er ist ein Leichtathlet. Er hat 7-Kampf gemacht. Er hat 100-Meter-Sprinter. Hat er auch irgendwelche Schulrekorde gebrochen und so. Also das ist in erster Linie mal ein Athlet. Und dann ist die Schule Princeton. Das ist Ivy League, das bedeutet, der hat einen Major in Politics, also Politik studiert. Der ist ein schlaues Kerlchen, aber was man von den Coaches auch direkt gehört hat, ist, dass er in Sachen Route Running und also diese Sport-Football-spezifischen Sachen, da hat er echt noch einen Schritt, den er machen muss, weil einfach weil er vom College her da wirklich ganz limitiert unterwegs war.
Ich glaube, da müssen wir ein bisschen so die Ivy Leagues ein bisschen kommentieren, weil bei Princeton, ich meine, bei anderen, es gibt andere Colleges, da spielst du Football und man schaut zu, dass du noch irgendwie dein Studium gescheit abschließt, damit du Football spielen darfst. Mhm. Ivy League, bist du da zum Studieren? Zum Studieren und wenn du Freizeit hast, darfst du mal Football spielen. ja, das Ganze, es ist auch noch ein anderes, ich finde es fast viel mehr als Freizeit-Football als wirklich also organisierten Football. Natürlich ist es organisiert, nicht falsch verstehen.
Ja,
aber es ist einfach viel, viel rudimentärer und er muss unfassbar viel lernen. Aber wenn du aus Princeton kommst, dann erwarte ich von dir genau eines, und zwar, dass du lernen kannst. Das heißt, der ist ein Langzeitprojekt. Den werden wir dieses Jahr vermutlich nicht einmal in einem Game Day Roster sehen. Es wird mich echt schockieren. Aber nächstes Jahr, wenn er sich tatsächlich entwickelt und auch Interesse dran hat, weil ich meine, mit Politikwissenschaften, wenn du sowas studierst, hast du im Normalfall auch so irgendwie so einen Plan im Kopf, was du vielleicht stattdessen machen willst. Vor allem, wenn du so Princeton studierst, da hast du vermutlich sogar auch die Connections, wo du das dann machen könntest. Ja, also merkt euch den Namen. Ihr werdet ihn dieses Jahr, denke ich, nicht oft lesen oder hören, aber nächstes Jahr, da bin ich mal gespannt, wo es hingeht, weil er hat halt auch brutale Maße. Ein Receiver mit 6'3". Also dann, der eine 4'4 läuft im Draft, oder 4'4'3 in der 40. Das ist selten. Und ja, das musst du halt, das ist wie ein Pokémon, das musst du, in die Pokémon füttert man nicht. Füttert man die? Ja, also musst du trainieren.
Die sammeln XP und du musst sie trainieren. Indem dass sie kämpfen.
Okay, ja, dann lassen wir ihn mal füttern und trainieren und dann schauen wir mal, wie er sich dann nächstes Jahr schlägt.
Kommt darauf an, welches Pokémon. Je nachdem kannst du die mit so Riegel vollstopfen.
Und dann ich kann nicht. Wie kriege ich Zirpen hier rein?
Du hast angefangen. Weg mit meiner Nerd-Seite und dann sei verwundert, wenn ich drüber spreche. Nein, Upside-Pick, ganz klar Upside-Pick. Der hat schon in Orange und Schwarz gespielt, die haben so ganz leuchtend orange Uniformen da bei Princeton, von dem her nicht so eine große Umstellung, vielmehr eben, er ist ein Athlet, Sportler durch und durch, scheint gewillt zu sein zu lernen, hat wohl auch wirklich schon konkret nachgefragt bei den Coaches, wo er sich verbessern soll, kann, muss, an was er arbeiten muss und zeigt sich da äußerst gewillt und
was ich jetzt
dann schauen wir, was aus ihm wird.
Ja, weil du es gerade sagst, was ich jetzt irgendwo aufgeschrieben habe, er will irgendwie einen Improvement-Plan für sich schreiben. Also es ist mit Meilenstein. Und also,
ja, klingt wirklich nach Ivy League.
Ich wollte sagen, weil ich wie alt ist der jetzt nochmal? Ich weiß, dass ich in dem Alter nicht so getickt habe.
Nein.
Lass mich mal gucken.
Gut, wie alt ist der? Ich meine, ich bin ja jetzt ungefähr in dem Alter und ich denke nicht so wie er. Also ich schreibe mir schon Pläne, aber ich halte sie dann nicht ein, das ist so das Ding.
Ja, also prognostizieren, ey Alter, prokrastinieren macht ja auch keinen Spaß, wenn man keine Pläne hat.
Ja, eben.
Okay, wir bleiben an Runde 6, denn wenn wir uns zurückerinnern, Runde 3 haben wir kurz einen Trade gemacht, da haben wir den 6-Runden-Pick der Chiefs bekommen, den letzten der 6. Runde, Nummer 217. Und da haben wir nochmal einen Starter bekommen. Mal so ausdrücken. Jemand, der garantiert mehrere Ballkontakte pro Spiel haben wird.
Kann eine echte Waffe
sein. Und
unsere
Defense entlasten wird. Genau. Brad Robbins, Panther von Michigan. Andrea, zerreißt du ihn, damit ich ihn verteidigen muss? Oder wie gehen wir vor?
Also. Ich habe den Pick nicht live gesehen, aber ich habe damit gerechnet, dass es wahrscheinlich diese Position wird. Und dann schickst du das Bild von ihm in den WhatsApp-Gruppen-Chat und dann war ich fired up.
Der Schnörres ist doch göttlich, oder?
Mhm.
Vielleicht habt ihr es auch auf Twitter gesehen. Es gibt ein Bild mit so einem, ich glaube, war das November oder irgendwie sowas. Da hat er sich auf jeden Fall so einen schönen Schnörres rasiert. Der hat jetzt wohl inzwischen Vollbart. War aber absolut glorreich. Bismarck wäre stolz gewesen. Und ja, dann kann man den Pick nur feiern in meinen Augen, aber da dürft mich gerne flamen. Nee, ich feiere den Pick tatsächlich. Ich bin ein bisschen überrascht. Ich hab ja vorab gesagt, welche Panther ich so ein bisschen denke, wo wir hingehen. Aber tatsächlich wurde es dann Brad Robbins. Aber aus den gleichen Gründen, wieso ich eigentlich die anderen Panther vermutet habe, ist wegen der Hangtime. Da hat man sich einfach für entschieden. Die Hangtime ist absolut da, über die letzten 2 Jahre gerechnet sogar, hat er die meiste gehabt, aber er platziert den Ball eben auch richtig gut und auch taktisch clever, der hat massenhaft Punts innerhalb der 20, der hat die geringste Return Rate, es ist im Prinzip ein langweiliger Spieler, weil jetzt könnte eigentlich, wenn wir punten, einfach was zu trinken holen, mal auf Klo gehen und braucht keine Angst haben, dass wir irgendwas verbocken.
Du kannst dir, das Video habe ich gestern auch, glaube ich, rumgeschickt. Auf YouTube gibt es ein 8 Minuten langes Video, wo irgend so ein Punt-Spezialist jedes Detail von seinen Punts analysiert. Irgendwie Directional Punts und Punch Average Flight Time und weiß ich der Teufel was.
Okay, wer von euch sich tatsächlich ein Panther-Video anschaut, bitte, wo auch immer ihr seid, kommentiert's. Ihr kriegt bei der nächsten Folge einen Shoutout von mir. Ich glaube, das macht keiner.
Ich hab's gemacht. Okay,
ja, ich auch. Ich habe mir von einigen Panthern was angeschaut. Also,
ich war überrascht, wie viel Tiefe es in Panting gibt. Also eben das. Ja, okay.
Das ist es ja. Man lächelt gerne drüber, aber wenn man sich mal mit befasst, dann denkt so, oh, warte mal, Mist. Da holt man Netz den alten ausgedienten Fußballer von der Eckkneipe und lässt ihn mal treten, sondern das hat ja tatsächlich ein bisschen Hand und Fuß, haha. Oh Gott, der war schlecht. Entschuldigung.
Er hat 2022 keinen Touchback. Also, ja, genau. Kann man verhalten, was man will. Keine Ahnung, ob das jetzt was aussagt oder nicht.
Naja, in Kombination mit der innerhalb der 20er sagt das schon viel aus. Das heißt, dass er nicht zu weit kickt, dass er halt auch mal einen Ball lieber so auf Höhe 5 Yards ins Aus kickt, als dass ihn irgendjemand returnt. Und das ist halt auch viel wert.
Und zum anderen, wir haben vorhin über Schnurrbärte gesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr es am Samstag schon besprochen habt, aber Giovanni Bernard hatte auch lange einen Schnurrbart. Der ist jetzt offiziell retired und dazu möchte ich einfach noch ein, zwei Worte loswerden, weil als ich 2015 angefangen habe, Football zu schauen, war das irgendwie direkt einer meiner Lieblingsspieler. Der hat einfach immer Spaß gemacht zum Zuschauen. Ja, war einfach ein super cooler Spieler.
Ja, super Typ. Damals war ja auch so mal diese, die Hard Knocks-Folge, wo er dann aufgetaucht ist, dann mit dem Minivan der Eltern seiner Freundin und späteren Ehefrau. Und er so, ja, so typisch wie so der Azubi am ersten Tag im Büro, so total, wow, so mit großen Augen und alles, alles neu. Und so ein bisschen blauäugig. Aber ja, war auch für mich einer meiner Lieblingsspieler und auch einer der aufregendsten Runner. Also da gibt's Plays, so der Lauf gegen die Finns beispielsweise, den werde ich meinen Lebtag nicht vergessen. Also danke für die Zeit, Gio. Mhm. Auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass er mal in dieser Saison oder vielleicht in der nächsten King of the Jungle wird.
Yes, der hätte sich absolut verdient.
Auf jeden Fall. So, Panther, wollen wir jetzt noch mehr Worte verlieren oder glaubst du, die anderen ist eh schon jeder weiter geskippt?
Ich glaube, wir haben alles gesagt, was wir über Punting sagen können.
Ja, es war ja nicht der erste Panther, der gepickt wurde, sondern Behringer von Michigan State wurde ja an der 15. Ja. der 6. Runde gepickt.
Wenn wir bei wilden Special Teams Picks sind, die 49ers sind in Runde 3 mit dem Kicker von Michigan. Wir haben den Panther von Michigan später.
Genau, Jack Moody. Ja. War übrigens auch mit ein Grund, weswegen wir uns für ihn entschieden haben, für Robbins. Und zwar eben, weil er für Moody gehalten hat. Und Moody, wenn du einen schlechten Holder hast, kannst du nicht guter Kicker sein. Du kannst nicht der beste Kicker der Nation sein, wie es halt Moody jetzt war. Das war halt auch nochmal ein Riesenthema, weil ja, wir sehen es eben als 50% des Jobs an, das Halten. Aber okay, komm. Bevor jetzt die Leute komplett abschalten, lass uns mal zur nächsten Runde springen. Dann können wir jetzt auch mal bald eine Schlaufe hier an den Draft dran machen. Wenn ihr jetzt sagt, hey, wir wollen die Spiele jetzt mal gerne noch tiefer kennenlernen, macht euch keine Sorgen, das kommt noch. Aber jetzt kommt ein Spieler, da kann ich euch leider auch keine Tiefe bieten. Andrea, du kannst da auf jeden Fall den Namen auf jeden Fall schon mal aussprechen.
DJ Ivy?
Ja, das ist absolut nicht guess? Schwer, das dran, aber ich wollte jetzt einfach nur dich mal ein bisschen verunsichern. Okay. Wide Receiver Project aus... Wide Receiver, wieso sage ich ein Wide Receiver? Ja, du hast vollkommen recht, Corner Prospector. Ich kann auch nicht viel zum sagen, also das ist...
War jetzt auch nicht unbedingt auf den Consensus-Boards irgendwo drauf. Also
genau. Ich glaube, da ist auch nochmal so ein bisschen Returnability dabei, was wir vielleicht von dem erwarten können. Aber wahrscheinlich, ja, mit 7. Picks ist es immer so, du weißt halt nie, ob sie dann wirklich noch am Ende im Roster stehen.
Du wählst gerade so spät in der 7. Runde, wählst du die Spieler, von denen du glaubst, dass du sie eventuell, von die du magst, aber die du eventuell nicht teuer irgendwie mit einem undrafted Free Agent Vertrag dann irgendwie ausstatten willst und dann wärst du einfach die Spieler, die du sicher zu dir ins Camp holen möchtest und dann.
Genau. Was man auf jeden Fall sagen kann, es ist 6 Fuß groß, knappe 190 Pfund, ist auch wieder sehr athletischer Typ. Man erkennt das Beuteschema auch hier wieder. Ich glaube, er war mal bei Miami auch mal gesperrt. Wegen irgendwie, hat sich irgendwas auf dem Kerbholz zukommen lassen, irgendwie Teamregeln missachtet. Wahrscheinlich auch ein bisschen mit Grund, weswegen er gefallen ist. Miami ist jetzt nicht das schlechteste College. Deswegen, ja, halten wir mal ein Auge drauf. Vielleicht kann er sich ins Team einarbeiten oder in Practice Squad. DJ Ivy.
Ja, was kann man zur Draftklasse allgemein sagen? Irgendwie grundsätzlich bin ich echt Ich muss sagen, ich bin echt ob der Priorisierung der Positionen schon ziemlich überrascht. Also ich hätte nicht gedacht, dass es wieder so klar in die Defense-Richtung geht, aber je länger ich darüber nachdenke, desto mehr macht es irgendwo Sinn, eben weil auf uns die teuren Verträge zukommen in der Offense. Ich glaube nach wie vor, dass man einen T. Higgins sehr, sehr, sehr wertschätzt und ihn wahrscheinlich verlängern möchte, wenn es irgendwie möglich ist. Burrow und Chase so oder so. Dann musst du irgendwo günstiger werden und die Bengals haben sich ganz offensichtlich dazu entschieden, frisches Blut in die Defense zu stecken, damit wir die Offense in der Form, so wie sie jetzt ist, so lange wie möglich zusammen behalten können.
Ja, wir werden jetzt auch in den nächsten Tagen ein paar undrafted Free Agents noch mit einstellen, um den Kader eben aufzufüllen. Wer jetzt vielleicht neu dabei ist oder vielleicht einen Reminder braucht, über die Offseason, da ist der Kader ja so knapp unter 100 Spieler, brauchst du einfach, um diese Camps stattfinden zu lassen. Der wird dann im August nach und nach runtergebrochen, dann auf den 53-Man-Roster, also 53 Spieler. Also werden da jetzt noch eine ganze Menge Namen gesigned in den nächsten Tagen, die ihr euch wahrscheinlich nicht erstmal nicht merken braucht. Außer sie werden in den Camps nochmal positiv erwähnt, dann sollten wir sie sich mal notieren. Aber ja, macht euch jetzt nicht verrückt für die nächsten Tagen, was da an Namen alles reinkommt. Deswegen wackelt nicht der Stammplatz von irgendwem. Was mir jetzt im Draft nochmal aufgefallen ist, es gab ja so die Theorie, vielleicht wird ja Jonah Williams getradet für einen Pick und wir picken dann einen Tackle. Weder noch ist passiert. Wir haben keinen Tackle, wir haben gar keinen O-Liner gedraftet. Und Williams ist auch noch da, wo er ist. Da Taylor jetzt bestätigt, dass er Right Tackle spielen wird. Bin ich mal gespannt, wie wir das mit Collins machen werden. Der ist ja gerade noch in der Reha. Aber das, ja, wir haben keinen O-Liner gedraftet, wir haben keinen Tight End gedraftet, weil es einfach irgendwie nie gepasst hat mit unserem Board. Ja, es ist ein überraschender Draft und irgendwie kein überraschender Draft. Also jeder Pick, wenn du ihn anschaust, denkst du, ja, ergibt absolut Sinn. Ich sehe, was ihr da gemacht habt, aber ich wäre vorab, ich hätte 15.000 Mocks machen können, ich wäre niemals mit diesem Draft rausgekommen.
Nein, niemals. Niemals. Eben wie gesagt, die Bengals haben angefangen, es war früher auch schon anders, Center-Pick mit Frank Ragnow und die ganze Geschichte da, einfach den Spieler zu picken, den bei ihnen zu oberst auf dem Board ist. Zumindest sicher mal Runde 1 bis 4, danach vielleicht nicht mehr unbedingt. Aber sie scheinen da wirklich einfach drauf zu gehen, den Value mitzunehmen am Ende der Runde, den sie bekommen können und dann im Camp und im Training schauen wir uns dann an, wie wir das alles zusammenbasteln können.
Ja, und ich kann mir vorstellen, dass wir Irv Smith vielleicht höher haben, als wir als Fans uns jetzt erst denken. Ich meine, er hat jetzt keinen Monstervertrag bekommen, das jetzt nicht so verstehen, aber dass wir tatsächlich sagen, okay, wir glauben, der kann sich dieses Jahr beweisen und dann können wir den vielleicht sogar noch mal längerfristig halten.
Das kann ich
mir
eh
vorstellen. Ich meine, ich glaube, Irv Smith, der dürfte sogar nicht älter sein als viele Titans jetzt im Draft. Da sind ja noch einige Covid-Jahrgänge mit dabei. Das heißt, die haben dann ein Jahr ausgesessen. Der Draft war schon ungewöhnlich alt. Und dafür haben wir eigentlich so bis auf ein, zwei Ausnahmen wirklich junge Spieler gepickt, auch mal wieder. Ja, wollen wir uns nochmal die Division angucken? Was die.
Können wir gerne machen.
Was die so getrieben haben.
Ich muss sagen, allzu fest habe ich es nicht auf dem Schirm. Vielleicht muss
alles
ich da mal
gut.
Was aufmachen.
Also wir müssen da jetzt auch nicht groß in die Tiefe gehen. Ich hätte mal gesagt, wir fangen mal an alphabetisch einfach mit den Ravens. Da Thomas und ich haben ja die erste Runde schon angesprochen. Die haben beschlossen, Zay Flowers Karriere zu beenden. Haben jetzt nochmal einen Receiver, haben jetzt haben jetzt endlich mal Waffen geholt für Jackson. Ich bin aber noch nicht, ja, ich, auf dem Papier sieht alles gut aus eigentlich. Ich habe irgendwie noch nicht so einen richtigen Zugriff auf das Team. Ich weiß nicht, wie Zay Flowers da wieder so fluchten wird bei den Ravens. Zumal wir können ja noch nicht wirklich viel über die Offense sagen, die sie jetzt einführen werden.
Ja, und Zay Flowers ist auch so ein Spieler, der war vor dem Draft all over the place. Die einen mochten ihn mega, die anderen irgendwie überhaupt nicht. Und
weil du vorhin von Nerds gesagt hast, also ich finde, Zay Flowers sieht aus wie einer, der bei einem Magic-Turnier verprügelt wird. Das ist auch so ein bisschen so flashy-nerdy.
Also
flashy-nerdy-laut.
Jetzt verprügelt wird mit einer Karte, oder?
Ach, krass. Ich habe mir das nicht weiter bildlich vor. Das war irgendwie was, das war irgendwie die Konstellation, die ich im Kopf hatte, als ich ihn gesehen habe beim Draft. Genau, dritte Runde haben sie Trenton Simpson, Linebacker von Clemson, geholt. Vierte Runde dann ein Edge aus Mississippi in Robinson. Dann in der fünften Cornerback von Stanford mit Q Blue Kelly. Ja, und dann, ja, sechste, siebte dann nochmal in die O-Line gegangen mit Laulu und mit Voorhees. Voorhees haben aber viele früher gesehen, aber ich glaube, da gab es auch Medicals.
Ja, kann durchaus sein, ja.
Ich finde den Draft jetzt nicht
schlecht. Ich glaube, das Wichtigste an diesen Drafttagen war Lamar für die Ravens. Ja, genau. Einfach, um da Ruhe reinzubekommen. Dann schauen wir, wie die Offense aussehen wird. Cornerbacks sehe ich nach wie vor ein bisschen ein Problem. Du musst halt in der AFC North viele gute Receiver verteidigen. Schauen wir mal. Die Defense wird gerade mit Simpson, das wird weiter einfach unangenehm, gegen die zu spielen.
Ja, das sehe ich auch. Also, ich bin mal gespannt, was sie daraus machen. Die Draftclass ist solide. Jetzt haut mich nicht vom Hocker, aber ich meine, bei den Ravens, das hat in der Regel Hand und Fuß, was sie da machen. Ich verspreche mir jetzt nicht, dass sie dadurch abgebaut haben. Hast du noch was zu den Ravens? Dann machen wir doch mal weiter mit den Clowns. Genau, die haben ja erst später, sind sie erst eingestiegen. Wo man das wohl liegen kann. Quasi Runde 3 war ihr Tag 1 und da sind sie eingestiegen mit einem Wide Receiver Cedric Tillman und einem Defensive Tackle aus Baylor, Siaki Ika. Was meinst du?
Da muss ich sagen, ich weiß nicht wer, aber irgendjemand hat so einen ganz wilden Take von einem Browns-Fan retweetet, irgendwie so à la, die Browns hätten ja am Draft-Tag 1 auch eine 1 verdient als Draft-Grade, weil sie ja sozusagen ihren Franchise-Quarterback gefunden hätten.
Ach ja,
weil, mit diesem Pick, und da ist mir wieder wirklich das Kotzen gekommen.
Ach ja, aber ganz mehr, wenn ich mich über jeden Idioten im Internet aufregen würde, dann würde ich nichts anderes mehr machen.
Nein, ansonsten, Tillman tut ihnen sicherlich gut.
Ja, das ist, das sehe ich auch.
Und dann halt in der vierten Runde Dawan Jones.
Genau, Dawan Jones. Da bin ich mal gespannt. Der ist ja wahnsinnig abgerutscht. Also da muss es, ich weiß nicht, ob es dran liegt, dass Leute die Physis, der Physis nicht trauen. Dass sie sagen, dass das vielleicht zu schnell zu viele Probleme geben könnte, was Verletzungen angeht. Ich weiß es nicht. Ich sehe den Star als starken Pick. Leider. Aber ich weiß nicht, was die Browns machen wollen, weil ich das sehe nicht, wie er reinpasst. Von dem, was sie bislang tun. Aber gut möglich, wenn die sagen, hey, wir wollen jetzt hier einen Gap-Run, irgendwas richtig forcieren. Okay, klar. Aber ja, da haben sie einfach Value aufgegriffen. Isaiah McGuire, finde ich, passt so ein bisschen auch da rein, mit Value aufgreifen, weil ich glaube, den haben auch einige früher gesehen, auch wenn es, aber Ja, ich meine, wenn du erst spät pickst, dann musst du halt Value aufgreifen.
Ja, und dann scheinen sie ja doch nicht zu 100% von.
Ach, jetzt hör auf.
Den Wert.
Wenn du den Satz jetzt aussprichst, ohne Scheiß, ich steck dich in den Alphorn.
Okay, mach mal. Will ich ja, sehen.
Nee, also,
nein, haben, natürlich nicht. Natürlich klar. Nicht. Aber sie haben einen Quarterback gepickt. Das wollte genau. Ich damit aufgleisen, weil ich genau wusste, dass du dich drüber ärgerst.
Genau, Backup QB. Ja, ist nicht dumm. Also er hat dieselbe Idee von Football wie Watson, hoffentlich nur von Football. Mhm. Macht also Sinn, sowas als ein Backup reinzuholen. Kann man nichts gegen sagen.
Wir hatten ja Dorian Thompson Robinson auch zu Besuch. Also wir waren auch in gewisser Weise an ihm interessiert, ja.
Genau. Cameron Mitchell dann in der 5. als Cornerback und in der 6. finde ich, das ist nochmal ein richtiger Value-Pick gewesen, weil Luke Whipler, den Center aus Ohio State, den habe ich viel höher gesehen.
Ja, für die 6. Runde potenzieller ja. Starter mitnehmen, wieso nicht?
Ja. Genau, gehen wir mal hier weg, weil in Cleveland ist man nicht gerne. Dann gehen wir mal von einer miesen Ecke zur nächsten und zwar gehen wir mal nach Pittsburgh. Genau, in der ersten Runde haben die Steelers eigentlich das gemacht, was die Spatzen von Dächern gepfiffen haben, sind hoch und haben sich einen Tackle geholt. Finde ich leider einen guten Move. Kann man nicht drüber meckern. Das ja, war eigentlich auch, was sie hätten machen müssen. Spieler passt auch.
Mhm.
So. Und dann hast du noch irgendwas mit Jones oder ansonsten?
Nein.
Okay. Ja, dann zweite Runde. Ja, holen sie sich einen aus sehr fraglichem Elternhaus mit einem berüchtigten, unbeliebten Vater. Joey Porter.
Ja. Genau. Da haben ja echt einige gestanden, dass die Bengals sozusagen ihn nicht genommen haben. Der ging halt immer vor uns im Draft, weil der halt einfach immer zu den Steelers gemockt wurde. Und dann war er plötzlich da und ich habe dann schon auch einige gelesen, ja, wieso haben wir nicht Porter genommen? Zum einen passt er nicht wirklich ins Scheme von Lou, zum anderen du kannst denn nichts zu den Bengals picken, das geht einfach nicht.
Ja, stell dir mal vor, der Vater sitzt im Stadion und
ey,
dann setzt man eben perfect. Oh Gott, dann können wir ein neues Stadion bauen. Genau, zweite Runde hatten sie noch einen Pick gehabt, da haben sie Keanu Benton genommen, Defensive Tackle von Wisconsin.
Washington sagst du, weil der nächste Pick mit Nachnamen Washington heißt. Darnell ja. Washington.
Kannst du bitte aufhören, Psychologie gegen mich zu verwenden? Dankeschön. Keanu Benton macht absolut Sinn bei denen, da kannst du nichts sagen. Darnell Washington, ja, da hast du jetzt schon vorgegriffen, dritte Runde pickt, da haben sie ja einfach Value aufgegriffen. Ein bisschen darauf gewürfelt, dass das nie hält. Und wenn es hält, haben sie da leider einen, von dem ich viel erwarte in Zukunft.
Eine nächste Waffe für Pickens.
Pickens ist der Receiver. Er wird ein bisschen brauchen, denke ich mal, um anzukommen, wie jeder Tight End. Vielleicht sogar ein bisschen länger als andere, aber spätestens beim zweiten Vertrag kann das dann halt ekelhaft werden. Hoffentlich können sie den sich da nicht leisten. Ja, vierte Runde finde ich nicht weniger eklig eigentlich. Nick Herbig, Edge Rusher von Wisconsin, ja, Edge Rusher, Linebacker, ich sehe ihn mehr auf Edge. Dreckig, hätte ich in der vierten Runde auch nicht mehr erwartet. Aber ja, schöner Pick leider.
Ja, einfach allgemein so, die Namen bei den Steelers sind alles so Namen, die du immer gefühlt 2-3 Runden vorhin irgendwie erwartet hast.
Ich hasse, dass ich sagen muss, weil ich finde, die Steelers haben mit einem der besten Drafts dieses Jahr hingelegt. Also
und da, mit jeder der Meinung Pick bist du auch,
ist stark.
Ja. Ja. Mit der Meinung bist du auch nicht allein, wenn du so
selbst siebte diese Runde tollen
Draft-Grades-Artikel durchliest.
Corey Trice in der siebten Runde aus Purdue, der Cornerback, den habe ich auch locker zwei Runden mindestens früher gesehen. Wenn ich noch höher. Ja, Spencer Anderson, Guard aus Maryland, kann ich jetzt nicht viel zu sagen, aber ich meine, in der siebten Runde kannst du einen Guard draften. Machst du nichts falsch. Ja, einfach, ich sehe keinen schlechten Pick hier.
Ja, die
ich sehe bei uns ist auch keinen lustig. Schlechten Pick, aber die haben halt richtig auch, was Scheme Fit angeht, haben das ganz schön genägelt.
AFC North wird lustig nächstes Jahr.
AFC generell, auch jetzt wo mit Aaron Rodgers bei den Jets. Damit sind die Jets ja für mich auch im erweiterten Contender-Kreis. Das wird eine lustige Season. Außer NFC. Die NFC ist eine Farm-League.
Nein. Es sei denn, es kommt wieder auf Coin-Flips drauf an. Wollen wir darüber noch kurz sprechen?
Ich hab mich schon gewundert, dass du es noch nicht angesprochen hast. Und ja, also wir müssen es ansprechen. Weil, komm, leg du los. Komm, ich hab's schon zu viel geredet.
Phil Amrine heißt der gute Mensch, oder?
Ja, ja.
Ist Bengals Fan of the Year geworden, hat, dann kriegst du immer Super Bowl Tickets, die hat er verlost, weil er gefunden hat, das hat er nicht verdient, durfte jetzt deswegen den Pick announcen hier und kommt raus, bedankt sich, wie man das halt so macht und sagt, bevor wir anfangen, habe ich noch eine Sache zu tun, nimmt eine Münze hervor, wirft die, sagt, it's tails, die AFC goes to Cincinnati und shithaust einfach mal auf der größtmöglichen Bühne die NFL.
Es war so gut und ich weiß, vielleicht sind ein paar von euch, die Phil vielleicht schon mal kennenlernen durften, weil sie in Cincy waren oder in London war er auch mindestens einmal. Super, super Typ. Ich habe mich mega für ihn gefreut, dass er es machen durfte, weil ich weiß, was denn das bedeutet. Und dass er das dann so abzieht. Und das ist auch super gut angekommen. Also das hat keiner böse aufgefasst. Auch wenn die Chiefs-Fans geboot haben, aber im Prinzip ist das ja eigentlich Applaus. Es war stark und das habe ich sehr geliebt.
Ja, das war wirklich ein cooler Moment irgendwie, ja. Also mag ich viel lieber so etwas, als dann, sagen wir, füge hier x-beliebigen Ex-Spieler ein, der auf die Bühne kommt und 20 Minuten lang ins Mikrofon schreit und irgendwelchen Trash-Talk ausführt und sein Team lobt und ach.
Wenn der Trash-Talk gut ist, bin ich für da. Also okay. Letztes Jahr zum Beispiel, wie heißt der für die Bills das gemacht hat von Good Morning Football? Ich Namen. Du weißt, wen ich meine, aber ne?
Nate Burleson, nein. Das
war absolut geil, was er da abgefackelt hat. Also wenn es gut gemacht ist, ist es wirklich, wirklich großartig. Aber leider ist es halt oft einfach nicht so berauschend.
Wir hatten ja auch noch. Vielleicht ist es ein bisschen Cross-Promo, aber wir hatten ja auch noch einen Pick von Deutschland, aus Deutschland. Aus
ein Hannover. Paar hatten wir sogar, ja. Mhm. Genau. Da,
also ich war ja beim Trash-Talk Patriots, darum habe ich jetzt vor allem den dann mitbekommen, weil die durften auch einen Pick aus Hannover von der Patriots Draft Party, durften die den live verkünden. War sicher auch ein cooles Erlebnis.
Genau, Hamburg ist ja auch nochmal ist ein Pick verkündet worden, aus Frankfurt dann auch nochmal. Wer war das in Frankfurt, bin ich dumm? War das die Vikings?
Das weiß ich nicht.
Ja, auf jeden Fall, sorry, dass wenn wir jetzt verwirrt sind, das hat man uns gar nicht aufs Skript geschrieben, aber dickes Glückwunsch an alle, die da mitmachen durften. Also das muss geil gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet eine geile Zeit und ihr seid auch happy mit dem Draft. Also mal für alle, die sich jetzt vielleicht im Podcast verirrt haben oder mal hier reinhören wollten, oder wenn ihr weiter sagen wollt, auch super lieben gerne, wenn ihr da jemanden kennt, der dabei war. So, Andrea, wir haben jetzt eigentlich, denke ich, alles abgefrühstückt, oder?
Ich glaube schon. Draft Weekend ist für mich immer so, du bist irgendwie ultra hyped, gehst rein und und am Ende vom Wochenende denkst du dir, okay, und dafür war ich jetzt irgendwie 3 Monate lang nervös für das da. Ich weiß nicht. Das ist, jedes Mal bin ich so ultra ready für den Draft, weil es einfach auch irgendwie ewig geht, bis der dann endlich mal kommt. Und dann sind halt so am Ende irgendwelche Namen und einfach viele aus der Hüfte geschossene Takes am Fernseher und ach, keine Ahnung, irgendwie.
Der Draft-Season geht bei mir immer dann los. Ich muss die Excel-Lizenz verlängern und es endet damit, dass ich einfach mit dem Gesicht ins Bett falle, weil ich viel zu viel Draft geschaut habe.
Ja, genau. Also ich bin auch, ich habe nicht allzu viel geschlafen die letzten paar Nächte, aber
ja. Wobei ich froh bin, dass ich da tatsächlich gepennt habe und nicht aufgeblieben bin. Nicht, weil es irgendwie schlecht war. Ich glaube, dann wäre ich jetzt nicht bei der Aufnahme, dann wäre ich so zerstört.
Mein großes Problem war, ich wollte dann nach 2 durchschlagen, schlafen, bin aus irgendeinem Grund aufgewacht und konnte dann nicht mehr einschlafen. Also ich habe irgendwie in der Nacht von Freitag auf Samstag bin ich ab 2 Uhr wach und dann erst wieder irgendwie abends um 23 Uhr oder so ins Bett. Also es war irgendwie, ja, wunderbar. Ja,
da musst du mal ein bisschen üben. Also das mit dem Schlafen, das musst du noch hinkriegen. Okay, aber dann haben wir es mal durch. Sagt uns mal auf jeden Fall mal Bescheid. Was war euer Lieblingspick hier in dem Draft, entweder bei uns oder auch bei anderen? Was haltet ihr von unserer Class insgesamt? Seid ihr zufrieden? Kotzt euch an, dass kein Titan dabei war. Hättet ihr dann einen Halfback? Was auch immer es ist, lasst es uns auf jeden Fall mal wissen. Und beim nächsten Mal, wenn wir uns hören, werden wir wahrscheinlich tiefer in die Draft Class mal reingehen. Da stellen wir uns jeden Spieler mal ein bisschen näher vor. Und dann können wir uns da mal schon auf die Season freuen. Da wird als erstes ja wahrscheinlich das Rookie Minicamp jetzt anstehen. Da kriegen wir auch mal einen ersten Blick auf die Spieler, da kriegen wir es auch mal näher vorgestellt. Was wir da also an, nicht nur an Spielern, sondern auch Personen da haben, an Persönlichkeiten. Und ja, dann jucken mir jetzt auch wahrscheinlich bald schon die Finger drum, dass wir endlich August haben und die Season in Reichweite ist.
Ja, ich kann heute nicht reden. Geht noch ein bisschen, leider. Jetzt ja. So nach dem Draft ist immer das Loch.
Genau, aber das ist immer die Zeit, wo man seinen lokalen Footballverein unterstützen kann, genau. Ihr habt bestimmt auch einen in der Nähe, die freuen sich, wenn ihr mal vorbeigeht. Schaut euch ein Spiel an, esst eine Bratwurst oder Pommes und habt eine schöne Zeit. Und wir haben jetzt auch eine schöne Zeit, weil wir wickeln jetzt dieses Ding ab, bevor wir uns noch weiter in die Länge ziehen. Andrea, dickes Dankeschön.
Ja, schau danke zu,
dass
dir.
Du ins Bett kommst.
Ja, mach ich dann gleich, ja.
Euch auch dickes Danke fürs Zuhören. Ja, einen schönen 1. Mai, einen schönen Feiertag und gehabt euch wohl. Good fight, good night, Hooday und fuck the Steelers.
Tschüss.